Liebe Freunde, hier bei euch auf dem Gelände des Familienzentrums begegne ich dauernd Expertinnen und Experten. Und zwar Experten, wie man mit Einschränkungen lebt und nicht aufgibt. Ich meine, zu gehen, wenn einem der Rücken wehtut, weiterzumachen, wenn man humpeln muss, sich nicht unterkriegen zu lassen und wenn es zu arg sein sollte, nicht einfach sitzen zu bleiben, sondern eine Gehhilfe in Anspruch zu nehmen. Also einen Stock oder den Rollator, für den uns die Franzosen beneiden. Also der Einschränkung eine lange Nase drehen. Ich möchte heute über eine kleine Gehhilfe für das Beten predigen. Eine Gehhilfe, die uns auf die Sprünge hilft, wenn wir nicht wissen, was wir beten sollen. Und das kommt doch manchmal sicher vor, oder nicht? Täglich mit Gott im Gespräch sein, da kann man ja schon mal lendenlahm werden oder straucheln oder sich die geistlichen Knöchel verstauchen oder sich ganz einfach überhaupt nicht mehr rühren. Und das betrifft ja nicht nur ältere Menschen, sondern das geht auch den ganz Jungen so. Und deshalb bringe ich die Perlen des Glaubens wieder Erinnerung. Dieses kleine Gebetsarmband, eine Hilfe zum Beten. Ihr erinnert euch vielleicht, ich habe euch schon ein paar Mal dazu gepredigt. Und es beginnt, man sieht es hier auch an der Leinwand, mit der goldenen Perle. Das ist die Gottesperle und die steht dafür, dass Gott da ist. Gott ist nah. Wir haben immer Audienz bei ihm. Und die wird gefolgt von so einer länglichen Perle, einer Perle der Stille. Davon gibt es 6 an diesem Armband. Da kann man einfach stille sein oder den Namen Jesus meditieren. Die lasse ich jetzt einmal weg. Und dann kommt diese kleine Perle, diese weiße, die Ich-Perle, und die steht für das Gebet über mich, mein Leben, mein Lebensweg. Die nächste große weiße Perle, das ist die Taufperle. Und dann kommt die sandfarbene Perle, die für die Wüstenzeiten des Lebens steht oder für Anfechtungen. Die 5. Perle ist die Perle der Gelassenheit und die steht für Urlaub von der Sorge. Die nächsten beiden Perlen stehen für die Liebe Gottes, das müssen 2 sein, die roten, weil die Liebe Gottes so groß ist. Dann folgen 3 kleine weiße Perlen, das sind die Perlen des Geheimnisses. Da bete ich für irgendwas, was nur Gott und mich angeht. Und die nächste, die schwarze, ist die Perle der Nacht oder der Stunde des Todes. Und die 10. Perle, die große weiße, das ist die Perle der Auferstehung. Und dann lande ich wieder beim Ausgangspunkt bei Gott. Und an dieser Stelle heißt sie die Perle des Segens. Alle diese Perlen sind für mich Themen, über die ich mit Gott rede. Sie sind Erinnerungen, sie sind eine Gehhilfe, dass ich nicht stolpere oder stumm werde. Heute soll es um die schwarze und um die weiße Perle gehen, also um Tod und Leben, um Trauriges und Frohes. Und ich steige ein mit einer kleinen Geschichte, die eigentlich ursprünglich für Kinder war, aber von dem tiefen Gehalt her eigentlich für Erwachsene, für weise Denker. Da hatte ein König einen Hofnarren, der ihm so viel Spaß machte, dass er sich oft den Bauch halten musste vor Lachen und auf die Schenkel schlug vor Vergnügen. Und eines Tages reichte er ihm einen goldenen Stab und sagte: Du bist der größte Narr, den ich kenne. Zieh hinaus in die Welt und schau dich um, ob du einen findest, der noch besser ist als du. Und wenn du ihn gefunden hast, dann schenk ihm diesen goldenen Narrenstab. Da zog der Narr in die Welt, reiste in ferne Länder, aber er fand niemand, der solche eine Begabung zu Späßen hatte wie er. Und so kehrte er nach langer Zeit zurück an den Hof des Königs und traf den im Bett an, denn er lag im Sterben. Lieber Narr, sagte der König, ich muss auf eine Reise gehen und mir ist Angst und Bange davor. Da fragte der Hofnarr den König, wohin soll denn die Reise gehen? Keine Ahnung, sagte der König. Du hast doch sicher vorgesorgt, meinte der Narr. Nein, sagte der König, ich weiß nicht, wohin mich der Weg führt und ich habe auch keine Vorbereitungen getroffen. Da zog der Narr den goldenen Narrenstab aus seinem Rucksack, überreichte ihn dem König und sagte, König, du gehst auf eine Reise und kennst das Ziel nicht. Du hättest Vorbereitungen treffen können und hast es nicht getan. Hier, ich schenke dir den goldenen Narrenstab. Du bist der größte Narr auf der ganzen Welt. Diese Geschichte transportiert im märchenhaften Kleid die eindringliche Mahnung aus Psalm 90, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Demnach müssten eigentlich die Leute die Klügsten sein, die sich täglich an ihre Sterblichkeit erinnern. Aber wer macht das schon? Unsere Kultur tut alles, um den Tod vergessen zu lassen. Sie verschweigt Alter und Krankheit. Alle wollen jung sein. Sie verbannt das Sterben hinter Krankenhausmauern und wechselt das Thema, wenn jemand so unsensibel sein sollte und über Tod und Sterben sprechen wollte. Die schwarze Perle ist also eine Kampfansage an die Kultur. Jeden Tag. Wenn ich bete, komme ich unweigerlich zu der schwarzen Perle und damit auch zum Thema Verzweiflung, Nacht und Tod. Und die Frage ist, wird man nicht schwermütig, wenn man immer daran erinnert wird? Also ich glaube nicht. Im Gegenteil, sich der Angst zu stellen, ist die beste Therapie dagegen. Wie reagiere ich auf den Tod? Ich war 5 Jahre alt, als meine Großmutter starb. Zu Hause war das damals. Und ich schlich mich in das Zimmer, wo sie aufgebahrt war, weil ich doch einmal einen Toten sehen wollte. Und da lag sie und sah so aus, als würde sie schlafen, ganz friedlich und schön eigentlich. Und irgendwie konnte ich den Tod überhaupt nicht ernst nehmen. Der nächste Tote, den ich gesehen habe, war ein Spielkamerad. Wir waren beide 6 Jahre alt. Wir standen an der Straße, er lief los. Ich zögerte einen Augenblick und da war das Auto schon da und er griff ihn und er starb. Schrecklich. Ich war aber nicht traumatisiert, wie man heute immer denkt. Im Gegenteil, ich war nur beleidigt, dass ich nicht vor Gericht bei dem Prozess aussagen durfte gegen die Autofahrerin. Dabei hatte ich so viel zu sagen. Aber wirklich bewegt hat der Tod mich nicht. Ich war dann 7 Jahre alt, als meine Schwester starb. Sie war nur 2 Jahre alt und es war furchtbar, ein Unfall. Es war ein langes und schweres Sterben und wir haben als ganze Familie gelitten. Aber wir haben weitergelebt. Mein Bruder und ich, wir sind größer geworden und wir haben irgendwie den Tod abgeschüttelt, vergessen. Jugend scheint so eine Art Schutzschicht der Seele zu sein, dass man sich selber sagt, ich bin stark. Mir kann nichts schaden. Ich will gar nicht weiter erzählen von dem plötzlichen Tod eines Studienfreundes in Jerusalem, von dem Tod meines Vaters, an dessen Bett ich saß, oder von lieben Menschen, die Krebs bekamen und schnell oder langwierig starben, von Selbstmordgefährdeten, die nicht mehr aufgehalten werden konnten, von vielen Beerdigungen, die ich gehalten habe, wo die Verwandten mit oder ohne Tränen dabei waren. Es hat lange gedauert, bis ich mich mit meinem eigenen Sterben befasst habe. Und geholfen haben mir dabei ältere Menschen, die einen klareren Blick auf das Leben hatten als ich. Zum Beispiel eine alte Dame, über 90-jährig. Ich habe sie ab und zu in einem Seniorenstift besucht. Und fast jedes Mal bei diesen Besuchen war es eine Liedstrophe von Juliane Emilie von Schwarzburg-Rudolstadt, die sie mir deklamierte. Wer weiß, wie nahe mir mein Ende. Hin geht die Zeit, her kommt der Tod. Ach, wie geschwinde und behende kann kommen meine Todesnot. Mein Gott, ich bitt durch Christi Blut, mach's nur mit meinem Ende gut. Mach's nur mit meinem Ende gut. Ist das morbid, so zu denken, zu reden, zu beten? Ich meine, nein. Schauen wir in die Bibel. Da begegnen wir Jesus. Jesus war Anfang 30. Nikki Gamble vom Alpha-Kurs schreibt, ein junger Mann, vital, voller Leben und Lebensfreude, der Herr des Lebens selbst, ja mehr noch, der Herr des Lachens. Jemand, der so unglaublich anziehend war, dass die Leute ihm aus lauter Spaß nachliefen. Kein blasser Galiläer, sondern wieder Rattenfänger von Hameln, von Scharen lachender Kinder umringt, die vor Vergnügen und Freude jauchzten, wenn er sie in den Arm nahm. Und dann sitzt Jesus, umringt von seinen Gefährten, vermutlich alles jungen Leute, eine Art spätpubertäre Jugendgruppe der Antike, und er redet zu ihnen, worüber? Über sein Sterben, über seinen Tod. Er sagt, der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Und das geschieht nicht nur einmal, sondern mindestens 3-mal. Die Jünger verstehen das nicht. Immer ist die Stimmung anschließend verdorben. Petrus widerspricht ihm und wird scharf zurechtgewiesen. Jesus geht dem Tod nicht aus dem Weg. Er sieht ihm ins Gesicht. Er vermeidet nicht die Konfrontation, sondern er geht geradewegs auf diese große Auseinandersetzung zu. Er ist vorbereitet. In dem Garten vor der Stadt in Gethsemane betet er. Und das Thema ist sein Sterben. Jesus fleht um einen anderen Weg. Er weint herzzerreißend. Aber schließlich akzeptiert er. Und das gibt ihm die Kraft, sich seinen Widersachern zu stellen. Er kann sich seinem Prozess stellen und der geballten Häme seiner Feinde und der Folterung. Und dann sieht er dem Tod persönlich ins Auge, seinem Tod. Und am Kreuz hängend sagt er als letztes, es ist vollbracht. Nicht nur das Werk ist vollbracht, sondern sein Leben. Es ist abgerundet, vollständig. Obwohl es in unseren Augen grausam verstümmelt und abrupt beendet worden ist, ist es doch in seinen Augen vollendet. Mehr war nicht nötig. Es ist alles getan, es ist alles erlebt. Pilatus hat noch Akten gelesen und dann Gäste vorgeladen. Man trinkt sich zu. Es wird nachgeschenkt, man wird fröhlich. War da ein Raunen in der Stadt? War da etwas auf dem Hinrichtungshügel? König der Juden oder so? Nein, nur ein paar gewöhnliche Hinrichtungen. Man prostet sich zu, Heil Pilatus, du wirst es noch weit bringen. In dem anderen Palast der Stadt das gleiche Bild. Herodes lacht über den neuesten Witz. Es wird getrunken, seine Augen folgen dem Mädchen, das so reizvoll tanzt. Man stößt an auf die Freundschaft mit dem Statthalter Roms und macht Urlaubspläne, wieder einmal die ewige Stadt besuchen und den Circus Maximus, womöglich den Kaiser treffen. War da etwas in Jerusalem? Ging da ein Raunen um? Der Messias wäre da? Alles dummes Gerede, Tote schlafen tief. Im Totenreich wurde auch gelacht, wie sie gelacht haben, dass der, der Tote auferwecken konnte, nun selbst in ihrer Runde war, wie alle Kaiser und Könige und der letzte Straßenfeger, entseelt, tot, starr wie Stein, ausgepustet, auch er, abgeschnitten vom Schicksalsfaden. Wie freuen sich die Dämonen, wie lacht die Unterwelt und tanzt auf den Gräbern der Besiegten. Der größte Herr, eingegangen in das Reich der Schatten, der mächtigste Feind, der sich Sohn Gottes nannte, gefangen mit den Ketten des Todes. Die Krone des Lebens, sie ist ihm vom Haupt gefallen. Die ewige Gesundheit ist der Todesstarre gewichen. Die Energie, der niemand sich entziehen konnte, sie ist endlich erloschen und ausgetrieben. Sieg, Sieg, so johlt die Unterwelt und feiert 3 Tage lang. Und sie umringt ihn, den toten Messias, und tanzt den irren Reigen der Gedemütigten, die endlich wieder Oberwasser haben. Wenn du Gottes Sohn bist, dann steh doch auf. Da erschrickt der kleinste der Geister. Hat er nicht ein Augenlid gezuckt? Und ein anderer fragt bang, warum entweicht die Kälte des Todes? Und ein dritter da, die Farbe seines Gesichts, von leichenblass zu rosarot. Und ein vielstimmiger Schrei braust auf, die Leichen binden, sie fallen ab. Er reckt sich, er steht auf, er öffnet die Augen. Er sieht uns an, weh uns, wo sind die mächtigen Ketten des Todes geblieben, die alles gefangen hielten. Flieht, flieht. Wen er beim Namen ruft, der erwacht und folgt ihm nach. Auf wen sein Blick fällt, der steht auf vom Tod. Das kann nicht sein. Haltet ihn, verrammelt die Tore. Er darf nicht entkommen, aber zu spät. Der Tote lebt. Die Tore der Hölle springen auf vor seinem wirkmächtigen Wort. Die uralten Pforten, die noch niemand haben passieren lassen. Und er zieht hindurch. Und viele, 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 die nach seinem Namen genannt sind, werden es auch tun. Es wird ein unglaublicher Triumphzug sein. Seit Anbeginn der Welt hat man das nicht erlebt. Und in Jesus, dem Ersten, wird diese große Verheißung Gottes erfüllt. Meine Fantasie reicht dafür nicht aus, mir dieses Bild vorzustellen. Deshalb lese ich uns das Evangelium. Plötzlich gab es ein starkes Erdbeben, weil ein Engel des Herrn vom Himmel herabkam, den Stein beiseite rollte und sich darauf niederließ. Sein Gesicht leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Die Wachen zitterten vor Angst, als sie ihn sahen, fielen zu Boden und blieben wie tot liegen. Und der Engel sprach Maria Magdalena und die andere Maria an, habt keine Angst, sagte er. Ich weiß, ihr sucht Jesus, der gekreuzigt wurde. Er ist nicht hier. Er ist von den Toten auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt und seht, wo sein Leichnam gelegen hat. Und nun geht und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferstanden ist und ihnen nach Galiläa vorausgeht. Dort werdet ihr ihn sehen. Merkt euch, was ich euch gesagt habe. Die Frauen liefen schnell vom Grab fort. Sie waren zu Tode erschrocken und doch zugleich außer sich vor Freude. Und so schnell sie konnten, liefen sie zu den Jüngern, um ihnen auszurichten, was der Engel gesagt hatte. Da begegneten sie Jesus. Shalom, sagte er. Und sie liefen zu ihm hin, umklammerten seine Füße und beteten ihn an. Jesus sagte zu ihnen, hab keine Angst. Hab keine Angst. Und sagt es meinen Brüdern. Liebe Freunde, wenn ich zur Perle der Nacht komme, zu der schwarzen Perle, dann sage ich zum Beispiel, Herr, ich bewundere deinen Mut, dass du dieses Schicksal sehenden Auges auf dich genommen hast. Du bist dem nicht ausgewichen. Du bist nicht geflohen. Du hättest es ja tun können, einfach um länger zu leben. Du hättest ein Machtwort sprechen können als Sohn Gottes, aber du hast es nicht getan. Du hast das erlitten, was wir alle erleiden werden. Und du bist bewusst in den Rachen des Todes hineingegangen für uns, für mich. Ich danke dir dafür. Ich will dir folgen. Bitte gib mir die Kraft dafür und mach's mit meinem Ende gut. Und lass mich nicht feige zurückweichen. Und denk an die, die heute sterben müssen. Hilf ihnen in der schwersten Stunde. Und ich kann eigentlich gar nicht trübselig dabei werden, denn ich fühle schon, wenn ich so bete, mit meinen Fingern die nächste Perle, die weiße, die für die Auferstehung Jesu steht. Und ich weiß, dass ich bei ihm sein werde, in dem Triumphzug. Alle, auf die sein Blick fällt, alle, die sein Wort hören und ihm glauben, die werden dabei sein und jubeln. Und dafür danke ich dann und male mit dem Pinsel des Gebets die biblischen Farben der Auferstehung in mein Leben jetzt. Seine Kraft, die meine Schwachheit verwandelt. Seine Verheißung, die meinen Trübsinn aufhält. Sein Sieg, der meine Angst in einem Meer von Frühlingsfarben ertränkt. Und manchmal versuche ich auch, diesen schwergewichtigen Satz des Apostels Paulus aus dem Philipperbrief nachzubuchstabieren. Mein Wunsch ist es, Christus zu erkennen, wirklich zu erkennen, und die mächtige Kraft, die ihn von den Toten auferweckte, am eigenen Leibe zu erfahren. Ich möchte lernen, was es heißt, mit ihm zu leiden und an seinem Tod teilzuhaben, damit auch ich eines Tages auferstehe von den Toten. Wir werden auferstehen. Wir werden dabei sein. Jesus hat gesagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Könnte es nicht eine sehr gute Gewohnheit werden, täglich Jesus das eigene Sterben anzubefehlen und jedes Mal mit ihm über den Himmel zu reden, sodass die kreatürliche Furcht, die wir wahrscheinlich alle haben, sich in Sehnsucht verwandelt. Amen.